Hey, hör gut zu.
Hallo und herzlich willkommen bei Aller guten Tonis sind drei. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. So erfahrt ihr nicht nur, welcher Toni bei euch zu Hause der Renner werden könnte, ihr könnt auch dreimal die drei Tonis der Folge gewinnen. Also gut zuhören und dann unser kleines Podcast-Rätsel auf tonis.de/podcast knacken. Ihr schafft das! Ja, hallo, herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Aller guten Tonis sind drei. Die Folge heute heißt Helden der Kindheit und mit dabei sind wie immer an der grünen Box der Jeppe.
Hallo zusammen.
An der heute schwarzen Box der Moritz.
Hup, hup, einen wunderschönen guten Tag.
Die schwarze Box, ist das die Drei-Fragezeichen-Box?
Natürlich, Frage, ne? Das ist die Limited Edition Drei-Fragezeichen-Box,
Wahnsinn.
Die hier vor mir steht.
Wahnsinn. Und an der pinken Box dabei heute die Sarah, wie immer.
Servus miteinander.
Ach Gott.
aber ausnahmsweise an der pinken Box, das ist ja ungewöhnlich. Ne?
Ja, absolut. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung.
Sehr gut. Ja, Helden der Kindheit. Was haben wir denn heute dabei? Jeppe, was ist dein Held der Kindheit?
Natürlich Janosch. Den habe ich dabei, das ist der Tiger. Oh, wie schön ist Panama.
Wow, sehr schön. Ein echter Klassiker. Moritz, was ist dein Held?
Ich habe eine Heldin dabei, denn vielleicht glaubt man es nicht, aber ich war früher kleiner und hatte eine größere Schwester, die mich immer dazu gezwungen hat, Bibi Blocksberg zu hören. Und deswegen habe ich heute Bibi Blocksberg mitgebracht, weil es irgendwie auch eine Heldin meiner Kindheit ist.
Ja, auch einer der ersten Tonis, die wir je auf die Tonibox gebracht haben. Hören wir uns gleich an, aber anfangen tun wir heute mit der Sarah. Und Sarah, was ist dein Held der Kindheit? Ja, womit fangen wir an?
Ich habe im Gegensatz zu den anderen die älteste Geschichte in der Runde dabei, dafür das jüngste Toni-Familienmitglied, den Pumuckl.
Bist du nicht auch die jüngste in der Runde? War das nicht so?
Ja, viele wissen das nicht. Aber ja, dem ist so.
Also ich wusste das.
Der Moritz hat das immer gesagt.
Genau. Der Moritz hat es immer geahnt. Geahnt hat das immer. Jo, Sarah, willst du starten? Der Toni in einer Minute, der Pumuckl in einer Minute.
Ich starte gerne. Elis Kaut hat es Anfang der 60er Jahre geschafft, eine der populärsten Figuren der deutschen Hörspielgeschichte zu erschaffen. Zusammen mit dem gutmütigen Handwerkermeister Eder wird die stinknormale Werkstatt zu einem Ort voller Abenteuer. Das einzig Sonderbare und Zauberhafte ist der Kobold Pumuckl. Der nimmt es mit den Koboldgesetzen zwar sehr genau, ansonsten hält er sich aber eher nicht so gern an Regeln. Die Kirsche auf der Torte ist der sympathische borische Dialekt, den alle Akteure sprechen, nur noch getoppt von der unverkennbaren, krächzenden Stimme, seht ihr, kann ich auch, des Pumuckls, gesprochen von dem einzigartigen Hans Klarin. Und wenn man das Kerlchen jetzt hier so auf der Box sieht, will man fast sagen, der Kobold, wie er auf der Boxe sitzt und lächelt so verschmitzt, zwei Geschichten mitgebracht hat von ihm und seinem Meister Eder in der Werkstatt. Ob Kassette, Flimmer, Kasten oder Radio. Die meisten von uns sind froh, dass den Pumuckl in ihrer Kindheit verbracht zu haben, vom Schlafen oder nach den Hausaufgaben. Und abschließend können wir das Ganze mit Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt und niemand was meckt. Pumuckl, das reimt sich ja und was sich reimt, ist gut.
Mensch, Sarah.
Ich sage, jetzt hast du mir gleich was weggenommen.
Du bist,
wollten wir über das Reimen sprechen?
Bist du Battle-Rapperin? Das war ja wirklich total, absolut mega krass gerimt.
Ja, hör mal, das hat mich Stöhnten geköstet. Ich hatte kurz überlegt,
sagen, das war doch ganz spontan.
Ja, hör mal, ich habe kurz überlegt, ob ich auf Bayerisch dann reimen soll, aber ich wollte dann nicht die pure Verwirrung stiften.
Du warst Österreicherin, oder?
Ach, das auch, ja, die Jüngste und die Österreicherin. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich meine Wurzeln.
Die Jüngste und die Österreichste.
Dürfen Österreicher Bayern nachmachen? Dürfen Bayern Österreicher nachmachen? Ist
eigentlich
das erlaubt?
Eigentlich nicht. Nee, das, aber dadurch, dass ich ja Salzburgerin bin, bin ich ja sehr, sehr nah an der Grenze aufgewachsen und wir haben tatsächlich einen sehr ähnlichen Dialekt. Also die Bayern und die Salzburger, die sind da eben nur durch die Grenze getrennt, aber sonst sich sehr, sehr nah.
So, Mensch, du. Und jetzt mal zum Pumuckl, oder? Der Pumuckl ist ja kein Bayer, sondern er ist ein Kobold. Und ich glaube, Spuk in der Werkstatt ist doch
Ist es die erste Geschichte von Alice Kraut oder ist es nur die Geschichte, wo wir kennenlernen, wie der Pumuckl beim Meister Eder aufschlägt? Weißt du das?
Also was ich herausgefunden habe, ist, dass das Ganze seinen Ursprung im Radio hatte. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Also ich kenne das aus meiner Kindheit. Das ist mein purer Kindheitsheld, der Pumuckl, und kenne eben die ganze Hörspielreihe. Aber dass das Ganze seinen Ursprung eigentlich im Radio hatte, als Hörspielformat im Radio, war mir nicht bekannt, Anfang der 60er. Und dann gab es eben wahnsinnig viele verschiedene Versionen, die dann nochmal aufgenommen wurden mit verschiedenen Sprechern. Dann ist ein Sprecher, der ursprünglich auch den Meister Eder gesprochen hat, verstorben und wurde dann eben am Ende durch Gustl Beyerhammer ersetzt, den wir auch alle als den Meister Eder kennen. Ne? Die Stimme, sowohl die Stimme als auch dann in den Verfilmungen oder in der Serie. Daher, ich weiß nicht, ob du mich gleich eines Besseren belehrst, aber ich würde fast sagen, dass es sowohl die erste Folge ist, als auch die Folge, die uns in das Zusammenleben des Meister Eder und des Pumuckls einführt.
Also ich weiß es selber auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es auch der Held meiner Kindheit war. Also ich war auch, Pumuckl war bei mir auf der Langspielplatte damals, lief da rauf und runter. Und was für ein, also ich kann nur sagen, kongeniales Duo, Gustl Beyerhammer und Hans Clarin. Also ja. Ich hab's jetzt auch bei der Vorbereitung noch mit so großer Freude gehört. Also es waren nicht nur die Erinnerungen an die Kindheit, sondern die sind einfach totenwitzig, die Geschichten. Hans Clarin ist wirklich das größte Sprachtalent aller Zeiten, ja. Manchmal würde ich das sagen. Also diese Pumuckl-Stimme ist wirklich einfach unglaublich, oder?
Finde ich so, absolut, oder? Die ist so unglaublich cool, das hört man sich einfach die ganze Zeit deswegen an. Also es sind ja relativ einfache Geschichten, es passiert ja gar nicht wahnsinnig viel, es ist irgendwie im Alltag der Werkstatt und dann geht er mal einmal auf Reise und dann macht er wieder Schabernack. Es sind einfach zu folgende Geschichten, aber einfach, also ich könnte niederknien und Hans Clarin bei seinen ganzen Quietsch und Reim und sonst wie Geräuschen zuhören, das ist wirklich die Krone von Hörspiel. Ich finde das groß.
Ja, aber man muss sagen, auch der Meister Eder mit diesem tiefen bajuwarischen Akzent, also das hat mich sofort auch wieder in meine Kindheit zurückgeworfen. Ich habe Pumuckl-Kassetten damals von meiner Großmutter, die wohnhaft in München war, bekommen. Und als ich dann das erste Mal als kleiner Bub aus Hamburg nach München gekommen bin und gemerkt habe, die Leute sprechen ja wirklich so wie der Meister Eder. Das ist jetzt nicht irgendwas, was nur für dieses Hörspiel erfunden wurde, sondern die gibt's ja wirklich, weil das ein ziemlich großer Aha-Moment.
Ja, aber ich habe mich sowieso gefragt, ob das bei euch ein großes Thema war, weil für mich natürlich klar, ich kann den Meister Eder auch gut verstehen, aber ich weiß ja auch, dass auch so ein bayerischer Akzent manchmal so eine kleine sprachliche Barriere und Hürde sein kann. War das denn bei euch so, nee, oder war das irgendwie gut verständlich?
Das ist doch, das ist ja eigentlich eher so eingefärbt, ne? So das sympathisch süddeutsche, bayerische und jetzt nicht so ein, ja, so krachlederner Urdialekt.
Ja, sondern ich merke das ja
wirklich
nicht.
Sehr, sehr angenehm.
Für mich ist alles das Gleiche.
Oder?
Ich denke, also ich verstehe es nicht so.
Ich habe auch tatsächlich, nein.
Ich hab von meiner Frau Dialektverbot bekommen. Ich darf das nicht.
Oh je.
Echt, ich auch, aber ich setze mich immer darüber hinweg, weil ich glaube, dass es so unglaublich natürlich rüberkommt, dass es gar nicht peinlich ist. Aber ich habe das meine Kinder tatsächlich auch direkt mal gefragt, kapiert ihr eigentlich, was da irgendwie abgeht oder nervt das oder so? Und die wussten, glaube ich, gar nicht so richtig, wovon ich rede. Also man ist irgendwie so schön in der Geschichte drin und folgt diesen Handlungssträngen ja auch, selbst wenn man mal irgendwie die ein oder andere Wendung nicht so ganz mitkriegt. Ich glaube, es reißt einen irgendwie nicht raus. Also es ist so angenehm. Ja, mei.
Vielleicht ganz kurz.
Es ist auch so ein natürliches Umfeld.
Zwei Kinder. Wenn du von zwei Kindern sprichst, sprichst du von, glaube ich, zwei Jungs, ne? 5 und 7 Jahre alt. Ist das richtig?
Nein, das sind zwei Mädchen. Die sind 18 und 19.
Jetzt kommt alles raus. Wir wussten es immer schon.
Genau. Und wohnen bei mir oben im Schrank. Und die dürfen zwischendurch Tonis hören. Nein, es sind tatsächlich zwei Jungs. 5 und 7. Und die können bayerisch locker verstehen.
Ist das denn für die auch? Also ist der Pumuckl irgendwie in den 70ern hängen geblieben? Oder ist das, also ich meine, ich kann dazu sagen, das ist einer der heiß begehrtesten Tonis gewesen. Also da sind wir, glaube ich, wurden wir täglich in unserem Kundenservice gefragt, wann denn der Pumuckl kommt, bis er dann endlich rauskam. Dementsprechend glaube ich nicht, dass deine Kinder den irgendwie altmodisch finden. Aber erzähl doch mal, oder auch ihr alle, wie kommt der Pumuckl bei euch zu Hause an jeweils?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass das einfach diese zeitlose Umgebung ist, ne, das spielt sich ja wirklich zu 99% in dieser Werkstatt ab und das macht es ja irgendwie so sympathisch. Das braucht irgendwie nicht dieses Riesenszenario und nochmal, sondern dieser kleine Kobold und seine fantastischen Ideen und seine Streiche reichen, um da irgendwie so einen Spaß in diese öde, eigentlich öde Werkstatt zu bringen. Und das macht so unglaublich zeitlos. Es gibt natürlich so, auch beim Hören hatte ich so ein paar Momente, da musste ich so ein bisschen schmunzeln und dachte so, ja, das war wahrscheinlich früher auch noch mal ein bisschen üblicher als heute, aber überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, man holt das jetzt aus einer komplett anderen Zeit. Da hatten wir ja durchaus schon andere Hörspiele, auch in diesem Podcast, wo wir das ein bisschen noch mal mehr wahrgenommen haben, finde ich.
Ja, weil so ganz viele Szenerien tun sich ja auch gar nicht auf. Diese Werkstatt ist ja irgendwie was Zeitloses. Was, glaube ich, für meine Kinder zum Beispiel einfach spannend ist, weil sie mit ihrem vollkommen unbegabten Vater noch nie irgendwie mal an Holz gerochen haben. Deswegen ist das, glaube ich, schon mal von daher cool für die. Und so ein bisschen fremd ist es mit dem Bayerischen ja irgendwie dann doch. Also da kam irgendwie nie das Gefühl auf, oh, das ist in den 70ern. Bei mir kam das tatsächlich bei den Kindern Doris und Herbert. Und man denkt, okay, ist schon ein bisschen was her, dass die benannt wurden, nehme ich an. Aber ansonsten...
Das kommt alles wieder.
Alles in Zyklen. Und der Doris- und Herbert-Zyklus, der hat einfach bis jetzt noch nicht wieder gezündet.
Ah. Jeppe, du wirst der Großvater einer Doris werden. Warte mal.
Freue ich mich schon, ja.
Nein, aber ich glaube, dieses Streichespielen des Pumuckls ist irgendwie eine recht universelle Handlung, die Kinder auch, egal in welchem Alter, durchaus zusagt.
Ja, und
das Reim auch wenn sie es nicht so gut können wie der Pumuckl, der es auch nicht so gut kann.
Nicht so gut wie Sarah und der Pumuckl, muss man jetzt sagen, aber tatsächlich so gut können sie es nicht. Und wir haben auch gleich nochmal ein Beispiel, nochmal einen Toni dabei, da kommen auch alle, die es mit dem Reim gar nicht so haben, auf ihre Kosten. Dazu gleich.
Moritz, ist das denn bei dir schon auch ein Thema? Ich meine, deine Kinder sind ja tatsächlich noch ein bisschen jünger.
Noch nicht. Also ich habe es mit dem Pumuckl jetzt versucht, mit den Kleinen, also mit der Kleinen, die Einjährige, also die wird jetzt 2 im Dezember, die kommt noch nicht so drauf klar. Und die Dreijährige, die hat auch eher lieber irgendwie so ruhigere Geschichten. Aber das wird sie nicht davor irgendwie die werden den Pumuckl hören, weil das ist einfach was ich auch hören möchte. Und von daher haben die da gar keine Wahl.
Es wird gehört. Sarah, wie war denn das bei dir? Weil es ist ja quasi unser Thema, ist ja Helden der Kindheit. Also so ein bisschen auch, wie schaffen wir es, irgendwie die Tonis, die uns aus der Kindheit wichtig sind, an die nächste Generation weiterzugeben? Hattest du damit Erfolg? Hast du es versucht?
Ja, definitiv. Also die Tonis generell waren für meine Kinder und mich die Verbindung zwischen meiner Kindheit und der Kindheit meiner Kinder. Das habe ich total gemerkt. Das hat man mit CDs auf jeden Fall, also ich habe es mit CDs nicht so geschafft, weil man dann, also ich bin immer auf dieselben gestoßen und das, was eben dann immer mal so, wo man dran vorbeilief. Und die Tonis schaffen es ja immer wieder, oder wir schaffen es ja immer wieder, so auch so die Schmuckstücke aus unserer Kindheit so aus der Ecke wieder rauszuziehen und in die Läden zu bringen und denen so ein Gewand zu geben, dass die Kinder auch wieder cool finden und toll finden und das Format ja auch cool finden. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die erst auf der Toni-Box wieder diese Verbindung geschafft haben. Und der Pumuckl, ich war auch einer, der bei uns im Kundensupport regelmäßig auf der Matte stand und den Pumuckl verlangt hat. Und er war halt auf meiner Wunschliste ganz, ganz weit oben, weil das halt wirklich so mein absoluter, natürlich sicherlich auch mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, aber das war so so ein richtiger klassische Kindheitserinnerung. Und tatsächlich war ich auch überrascht, dass sie zwar die Geschichte an sich nicht, die war denen nicht geläufig, aber den Pumuckl, also als ich die Figur nach Hause brachte, die haben den sofort als Pumuckl erkannt, waren aber dann eben nicht so sicher, was die Geschichte anging, und fanden das aber total super. Und dadurch, dass sie ja auch so diesen Dialekt ein bisschen verinnerlicht haben durch Mama, Opa, Uroma, haben die sich da eben nicht so schwer getan. Aber ich habe mich halt immer gefragt, wie es anderen so geht.
Ja. Mein Lieblingssatz ist übrigens, was liegt denn da Nettes in die Sägespinnen? A Puppenbettel.
Oh, okay, jetzt weiß ich, warum du Dialektverbot zu Hause hast.
In die Sägespinnen. Super.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Pumuckl auch in anderen Sprachen noch super erfolgreich war und dass er da teilweise auch andere Namen hat?
Sag mal hier die Top 3 Pumuckl-Namen aus und das Land. Und wir müssen das Land raten.
Mega gerne. Auf 1 kommt er auf gar keinen Fall. Der Pumuckli.
Die Schweiz.
Nein.
Island.
Es ist Ungarn. Der Pumuckli kommt das. Aber jetzt, es wird noch schwieriger. Frufru. Gibt es einen Joghurt in Österreich übrigens, der Frufru heißt? Der ist es nicht.
Das ist sowas Französisches oder Belgisches.
Nein.
Leider nein.
Ich weiß es, aber ich hab den Spickzettel hier. Ja. Griechenland, ne?
Genau, richtig, Griechenland. Auch witzig, wie weit der Pumuckl so aus dem Bayerischen Rundfunk bis nach Griechenland. Also das ist ja, das spricht ja auch total für seinen Erfolg. Und ich habe noch einen, das ist der Pilfinger.
Oh.
Ist das der Name für einen Pumuckl oder ist das nur so eine Gastrolle?
Nein, tatsächlich ist es der Name
oder so ein kleines Schnäpschen, was man so auf Junggesellenabschieden immer mal.
Nein, das ist der Pumuckl auf Dänisch, ist der Pilfinger. Also wahrscheinlich komplett alle Dänen, die uns jetzt zuhören, mögen mich entschuldigen. Es klingt wahrscheinlich auf Dänisch noch wesentlich melodischer. Aber,
Pumuckliger.
Entschuldigung an die dänische Toni-Community.
Die ist bestimmt riesig.
Ja, krass, aber daran merkt man ja tatsächlich, wie global, wie schön das quasi funktioniert, dieses ein witziger Kobold nicht zu sehen, doch zu sehen, spielt Streiche, die Erwachsenen kriegen es nicht mit und flippen alle irgendwie aus. Also es ist einfach ein schönes Konzept, was ganz frei, ohne Hans Klarin und irgendwie bayerischen Akzent irgendwie wahrscheinlich gut funktioniert.
Wobei ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwo besser funktionieren kann als mit Hans Klarin, weil das ist wirklich das Größte. Hatte nochmal so der Hurra, der Kobold mit dem roten Haar, der Song. Und dann ganz am Schluss ist euch auch gefallen, wenn der Song ausklingt, wenn der Hans Klarin dann nochmal so, so nochmal so nachnölt in so einer quengeligen Stimme. Ach, das ist einfach so schön.
Wenn man jetzt erstmal draufgestellt hat und dieser Song losgegangen ist, es wirft einen sofort wieder zurück.
Total.
Das war wirklich herrlich.
Ich hatte meinen Schockmoment, als ich erfahren habe, dass Howard Carpendale da seine Finger mit im Spiel hatte Zuhörer sehen es gerade nicht, aber alle gucken ganz geschockt. Es ist so, damit müssen wir nun.
Das ist doch der Schwiegervater von Annemarie Warncross, oder?
Absolut richtig, Promi-Flash, Moritz Köhn.
Das ist eine schöne Überleitung zu Moritz Köhn. Lass uns mal, aber beziehungsweise, nee, wir müssen ja noch, wer stellt drauf, wer stellt runter. Sarah, hast du da, ich bin gespannt, wer runterstellt. Wirst du vielleicht irgendwas herbeikonstruieren? Aber sag mal, für wen ist es ganz besonders gut geeignet?
Also es ist auf jeden Fall für alle Kinder der 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er. Und
das Beste von heute.
Ja, richtig. Also am Pumuckl kommt man definitiv nicht vorbei. Und das, was den Pumuckl so wahnsinnig wundervoll macht, und das ist eben die Stimme von Hans Klarin, kann natürlich für Kinder in Moritz, im Alter von Moritz Kindern, sag ich mal, das ist halt dann zum Einschlafen, wenn der dann
einschlafen.
Das könnte natürlich sein, dass das nicht so gut funktioniert bei jedem Kind, würde ich sagen. Aber ansonsten, also wer den Pumuckl nicht liebt, ich weiß es auch nicht.
Der meckt gar nichts mehr, ne?
Der meckt nix.
Ja, mit diesem Schmunzler gehen wir weiter, eine Box weiter. Ne? Und hier das Reimen geht weiter. Das ist nämlich die Bibi an der Moritz stellt uns die Bibi. Hexen gibt's doch in einer Minute vor.
Genau, Bibi, Hexen gibt's doch, ist die allererste Geschichte über die kleine Hexe Bibi. Sie stammt aus dem Jahre 1980 und feiert damit dieses Jahr ihren 40. Geburtstag.
Glückwunsch.
Die Handlung ist, dass die Familie Blocksberg, dazu gehören Vater Bernhard, Mutter Barbara, Tochter Bibi und Sohn Boris, gerade erst nach Neustadt gezogen sind, in ein Hochhaus. Und auch wenn sie auf den ersten Blick ganz normal aussehen, die Familie, kursieren schon bald in der Nachbarschaft aberwitzige Geschichten über die Familie Blocksberg, dass sie nicht ganz normal sind. Der Nachbar Herr Müller behauptet sogar, dass er die kleine Bibi auf einem Besen herumfliegen hat sehen. Was es nicht alles gibt. Außerdem kommt es zu weiteren unerklärlichen Zwischenfällen, wie zum Beispiel einem verschwundenen Schweinebraten. Aber wenn es mal Gefahr droht, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, eine Familie im Haus zu haben, die halt ein bisschen anders ist als die anderen.
Ja.
Und nämlich, ja.
Nämlich, ja, weiß ich nicht. Also der
Titel, Blocksbergs.
Die Blocksbergs.
Nämlich Hexen gibt es nämlich doch, ne?
Nämlich Hexen.
Ja. So. So ist es nämlich.
Nein, und was ich wirklich sagen muss, ist, dass die Bibi, wie ich vorhin am Anfang erzählt habe, meine Schwester, ich war Benjamin-Kind, meine Schwester war Bibi-Kind, aber weil ich jetzt nicht irgendwie den Benjamin mitbringen wollte, habe ich mich für die Bibi entschieden, weil Bibi wirklich einen extremen Teil meines Großwerdens geprägt hat. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, 135 Bibi-Folgen oder sowas, aber gerade diese erste Hexen gibt's doch, die hatten wir damals und die habe ich durchaus auch mit meiner Schwester gehört. Hat einer von euch noch Bibi, also Sarah, ich sage jetzt aber, hast du Bibi-Erfahrung?
Aber natürlich. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich bin so wie mit den Bravo-Hits erst so mit meiner Kindheit eingestiegen und habe halt Bravo-Hits 1, 2, 3 und noch und nöcher verpasst, aber dann irgendwann eingestiegen.
Aber die 29 gehört. War richtig geil.
Als kleiner Tipp am Rand.
Nee, sing mal nochmal die drei größten Hits schnell, Moritz. Komm, so viel Zeit haben wir.
Von der 29? Das müsste ich googeln.
Ist das wahrscheinlich irgendwie Blue oder sowas. Ja, und bei Bibi Blocksberg war es bei mir auch so. Ich bin halt da irgendwann eingestiegen, als ich dann im Bibi-Alter war. Und dann ging es immer weiter. Das heißt, die erste kannte ich überhaupt nicht und hab die jetzt gehört und war an vielen Stellen super schockiert, um ehrlich zu sein. Ich dachte, Bibi zu kennen wie meine Schwester. Und war über manche Dinge einfach, ich war also geschockt. So wirklich. Also zum Beispiel, wo kommt Boris her und wo ist er hin? What happened with Boris?
Ja, das ist das größte Rätsel der Hörspielgeschichte, oder? Das ist die riesengroße Boris Blocksberg-Verschwörung. Moritz, du hast bestimmt ein bisschen recherchiert.
Ich kann jetzt endlich mal sagen, das haben ja unsere Podcast-Kollegen von Fest und Flauschig auch mal besprochen. Liebe Grüße und haben da ihre ganz eigene Theorie.
Alles Liebe, alles.
Wenn ihr uns jetzt zuhört, lieber Jan, lieber
Olli, liebe Grüße. Nein, und zwar Bibis kleiner Bruder Boris ist nur kurz dabei, und zwar bis zu Folge 7. In Folge 7 wird er dann zu den Großeltern an die Nordsee verfrachtet, weil er Husten hat. Er hat schweren Husten, wahrscheinlich leichtes Asthma. Und deshalb sagt man ja so Nordseeluft, das ist gut. Und dann wird Boris zu den Großeltern gebracht, taucht aber halt auch nie wieder auf. Also es gibt dann halt auch nochmal irgendwie in späteren Folgen so Fragen wie, wie groß ist ihre Familie denn? Er hat drei. Ja, Bibi, die ist Einzelkind. Und also wie Sven schon gesagt hat, es ist eines der größten ungeklärten Fälle der Hörspielgeschichte, was mit Boris Blocksberg passiert ist. Aber hier ist er dabei und ist tatsächlich sehr, sehr neidisch auf seine Schwester, weil sie eine Hexe ist und er nicht.
Oh nein, der Arme.
Die Reime. Ich möchte was zu den Reimen von euch hören. Weil also ich muss mich, ich oute mich. Du hattest eben gefragt, Bibi Blocksberg-Kind. Ich hatte mich einmal im Team komplett, also das war eine der größten Entrüstungsstürme, die ich je ins Gesicht gesehen habe mit meinen lieben Kollegen, als zugegeben habe, dass ich nicht weiß, wer Carla Kolumna ist. Was? Du weißt nicht, wer Carla Kolumna ist? Inzwischen weiß ich es natürlich. Aber deshalb, also ich kann sagen, ich habe das als Kind gar nicht gehört und deshalb müsst ihr mir erklären, wie das mit den wie es sich mit den Reimen verhält.
Bibi Blocksberg. Ich zitiere: Am Damm, Deideldei, ein Frosch, mein Bruder Boris sei. Hex, Hex.
Aber warum? Genau an dem Punkt,
und da war noch mal
mein nächster Schockmoment. Weil Am Damm, Dei, es heißt doch Ene Mene. Was ist da los?
Es gibt auch noch, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe,
es gibt 22 auch noch
Ene Mene Reime in dieser Folge.
Es gibt auch teilweise für ein gleiches Phänomen mehrere Arten, es irgendwie auszusprechen. Ich habe nämlich auch versucht, ob man der Zaubergrammatik da ein bisschen näher kommt, weil es gibt ja auch den Konterreim, den dann den Zauberspruch, den die Mama bringt. Und das ist ja, haben wir alle drauf, Am Damm Dei, keine Schwimmhaut an Boris Fingern sei. Hex, sei. Hex. Und damit wurde es ja wieder zurückgezaubert. Und da müssten sich wahrscheinlich mal Linguisten dran machen und mal diesen Kodex rauskriegen. Offenbar, es kommt nicht nur auf den Reim an, es kommt auch auf die richtige Anzahl der Worte. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur einfach lausig. Also es tut einfach so weh. Wie schwer kann das sein, da ein paar ordentliche Worte zusammenzureimen?
Nee, es waren die 80er. Es waren die 80er, es war Dadaismus. Es war einfach was ganz anderes. Mhm.
Ihr habt ja keine Ahnung. Es geht doch hier gar nicht um die Reime, es sind die Zaubersprüche. So, und ja. Die sind eben vorgegeben. Und das kann man sich auch als Barbara Blocksberg nicht aussuchen, was man dazu sagen hat, damit das funktioniert.
Ja, also ich meine, das fand ich ja immer bei Harry Potter besser. Da konnte man wenigstens sein Latino ein bisschen aufbauen. Das war dann irgendwie, wirkt es Sophisticum, Liviosum, Patiblosum. Aber dieses echt mal, das haut einen immer wieder so, wenn man das irgendwie hört, das haut mich immer wieder so. Das verzaubert mich nicht, würde ich sagen.
Aber wir können ja einmal über das Milieu sprechen, dem diese Folge spielt. Und zwar in einem Hochhaus am Rande von Neustadt.
Ja.
Also es sind die frühen 80er, Hochhäuser modern im Kommen. Aber halt auch wie das, also die Nachbarn, Herr Müller. Ich fand, also es war schon die alte BRD, oder nicht, die so ein bisschen mit rübergekommen ist.
Ja, und ich war auch überrascht, wie diese Vorstadt beschrieben war, weil da war dann irgendwie, ja, es gibt hier diesen kleinen Krämersladen und zwei umzäunte Spielplätze und weiß ich nicht was. Wenn man aber ja aktiver Bibi Blocksberg-Hörer ist, weiß, es gibt alles. In dieser Stadt gibt es alles. Von einem Schwimmbad über einen Zoo, über einen großen Supermarkt und so weiter. Da haben sich die Storyliner, die es da gegeben haben muss, haben irgendwann aufgehört zu arbeiten und sich irgendwo schlafen gelegt.
Es gibt in dieser Stadt einen sprechenden Elefanten, der mit keinem Wort erwähnt wird.
Ich sage ja, irgendwer muss doch am Anfang gedacht haben, so in diese Richtung geht diese Serie. Und irgendwann haben die einfach gesagt, ach, ist egal, was wir in den letzten 20 Folgen erzählt haben. Wir machen so weiter, wie wir denken.
Nur mit einem kaputten Jugendheim kriegen wir auch nicht unsere 100 Folgen voll. Das muss jetzt schon mal... Oder?
Das ist, ich hoffe hier, die lieben Kollegen von Kiddings hören uns vielleicht tatsächlich zu. Also von denen der Verlag hinter dieser tollen Serie. Ich glaube, um die mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube, die haben tatsächlich auch nochmal so eine Art Relaunch mit der Folge 8 gemacht. Also da, wo der Boris verschwindet, bis dahin hieß das, glaube ich, sogar tatsächlich Ene Mene Zauberei, oder? Also die, dann wurde das dann nach dieser damaligen Testphase, wurde dann mit Folge 8 eigentlich so wirklich die Bibi Blocksberg auch als Heldin in den Mittelpunkt gerückt.
Die ja gar nicht Bibi heißt, sondern eigentlich den catchy Namen.
Brigitte war ja. Das, oder?
Oh, ja, Gott. Genau, die eigentlich Brigitte heißt.
Aha.
Da sind wir wieder bei Doris und wie hieß er, Hubert?
Doris und Hubert, ja. Da sind wir ja in der kompletten Alliterationsfamilie. Barbara, Boris, Bernhard, nee, wie heißt der Alte?
Ja, Bernhard.
Ja. Benjamin Blümchen hat ja auch B's, ne? Das hat schon an der Stelle Konzept.
Genau, die hier beide Figuren von Elfie Donnelly, einer in London geborenen österreichisch-deutschen Autorin, die sich eben diese Figuren ausgedacht hat und noch andere. Und ich finde
zum Glück kann man nicht sehen, wie du strahlst, Sarah. Es geht leider im Podcast unter.
Ich finde halt wirklich diesen Handlungsstrang sehr schön, weil es irgendwie die Geschichte wird so aufgebaut, so da kommen die Neuen, die sind irgendwie komisch und dann passiert was Schlimmes und man merkt so, ach, okay, das, wofür ich sie komisch gehalten habe, das ist eigentlich doch ganz gut hier in der Nachbarschaft zu haben und eben auch der Herr Müller, der wirklich so der beste Freund in deinem Land ist und bleibt der Denunziant, der sich irgendwie mit den Nachbarn kurz schließt, um die Polizei zu rufen, weil die Blocksbergs da sind und dann zum Schluss sie zu sich nach Hause einlädt, um mit ihnen zusammen zu essen.
Ja, in der Mieterversammlung, ne? Das ist auch wirklich, das ist so herrlich spießig und ich finde, man merkt ja auch dieser Geschichte hin und wieder irgendwie seine Zeit an, ne? Und dann gibt's den Schweinebraten und Pipapo, das sind natürlich schon irgendwie dann doch irgendwie nochmal auch alte Familienmodelle, aber in der Weise ist es halt auch unglaublich modern, mal abgesehen davon, dass irgendwie die Frauen die absolut treibenden, also die Handlung vorantreibenden Figuren sind und die Aktiven, wird das auch einfach so, wird dieses Nonkonforme, was die haben, wird so locker ausgespielt, finde ich, wo die sagen, ja, wir sind halt Hexen, ja, kommen Sie doch mal rein, und ne, es ist irgendwie, es wird so schön normal irgendwie gemacht und dann irgendwann akzeptieren es die Leute auch und finden das alles großartig. Also es hat was Modernes, finde ich, am Ende.
Total.
Ja, total. Und es ist halt die erste Folge von, ja, ich glaube 135, also noch heute kommen regelmäßig neue Folgen raus. Ist ja auch bei uns in der Audiothek vorhanden, die wir ja neu gelauncht haben. Fast alle Baby Blocksberg-Folgen kann man sich da runterhören, weil die wächst halt natürlich auch mit der Zeit mit. Ne? Also was ist denn eure Lieblings? Hat einer von euch eine explizite Lieblingsfolge und möchte sie nennen,
ja,
welche das ist?
Ich habe eine. Ich habe Bibi Blocksberg und der neue Supermarkt, heißt sie, glaube ich. Das ist die absolut beste Folge. Die habe ich hoch und die kann ich mitsprechen.
Und der neue Supermarkt?
Ja.
Geht es da um einen neuen Supermarkt oder worum geht's?
Tatsächlich, man mag es kaum glauben, um einen neuen Supermarkt. Denn da gibt es einen kleinen Krämersladen. Ich glaube, ich weiß nicht, heißt sie Frau Krause?
Wenn es Herr Müller ist, heißt sie Frau Krause.
Definitiv irgendwas in der Art. Und dann kommt der neue Supermarkt und will diesen kleinen Krämersladen verdrängen. Und da ist Bibi zur Stelle und hilft dann der armen Krämersladenbesitzerin dann eben, sich gegen diesen Supermarkt durchzusetzen. Beziehungsweise sie findet eine gute Lösung, wie beide nebeneinander existieren können.
Krämersladenbesitzerin, ja. Auch, muss ich man sich bei die Scrabble. Nächste Scrabble-Partie merken, genau.
Ich habe eine, und zwar, ich glaube, das ist so eine Crossover-Folge Bibi und Benjamin, wo sie zusammen bei einem Maharaja in Indien sind und da irgendwas was aufklären.
Weißer Elefant?
Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Das müsste ich nochmal, also die hat sich auf jeden Fall in mein Gehirn eingebrannt, halt außer den Titel, den habe ich mir jetzt mit 4 Jahren nicht gemerkt.
Oh, es gibt noch eine mit so einer Geisterkatze.
Wenn ihr wisst, wie die Folge heißt, schreibt es in die Kommis oder beziehungsweise wir schreiben das gleich nochmal in den dann auch in den begleitenden Artikel, schreiben wir dazu, welche Folge das ist, weil es ja auch hören. Ich finde immer so Fan von Cameos von verschiedenen Franchises ist auch immer spannend, oder?
Ja, total. Das finde ich auch cool. Das haben wir von der Benjamin Blümchen-Seite, sind das dann die gleichen Folgen eigentlich? Da haben wir auch eine Benjamin-Folge geladen, wo er Bibi trifft. Aber ich glaube, da gibt es die, über den Benjamin-Strang kommt man auch an, die Maharaja-Folge
dran. Das ist eine gute Frage, wow. Ob das quasi aus dem Benjamin-Universum oder aus dem Bibi-Universum kommt.
Ja, und oder ist es wie bei Jackie Brown, dass das aus beiden Perspektiven erzählt wird und dann einmal aus der Bibi und einmal aus der Benjamin.
Kiddings, ne? Das deutsche Marvel.
Wahnsinn, ja.
Und cool. Wenn die Community gerade die Folge raussucht, dann bitte für mich dann die mit der Geisterkatze auch nochmal raussuchen, die suche ich nämlich.
Jetzt hier keine Privatanfragen stellen.
Ach so, schade, ich dachte, das könnte man.
Man möchte eine Autogrammkarte haben, ne?
Die schicke ich dann
auf jeden
als
Fall,
Dank.
Es gibt eine Autogrammkarte von Sarah zum Dank für diese Information.
Ja.
Moritz, wer stellt denn drauf, wer stellt runter? Also das kann man auch, ne? Ja, das ist ja, ich finde nochmal auch, was Jeppe immer meinte, lass uns immer noch so die Helden der Kindheit, das bringen wir, das vielleicht bevor drauf und runter gestellt wird, könnt ihr, wie ist das? Sarah, du hast auch 2 Jungs zu Hause, kriegst du da deine Heldin an die weitervermittelt? Oder
ja, auf jeden
Jeppe,
Fall.
Du auch?
Ja, also die Bibi Blocksberg, auch wenn wir jetzt eben gesagt hatten, dass es so eine richtige Heldin ist und dass mal die Mädels da die Power haben, das finden meine Jungs genauso cool und die finden die Vorstellung, zaubern zu können oder allein schon jemanden zu kennen, der zaubern kann, fänden die schon super und deswegen macht denen das total Spaß, sie sind auch Riesenfans.
Absolut, das fand ich irgendwie, nee, erstaunlich ist es gar nicht, aber ich glaube, das ist wieder so dieses Phänomen, was man dann oft mitkriegt, das war niemals die erste Wahl von meinen Jungs, aber wenn wir es gehört haben, fanden sie es schon als kleinere cool und zu meiner großen Überraschung auch und auch gewissen Pein, jetzt nochmal mit 7 Jahren, haben wir nochmal so irgendwie 1, 2 Folgen gehört und jetzt machen die auf einmal diese Hexensprüche nach und irgendwie reimen sich irgendwas aus der Rübe und dann Hex, Hex und dann yeah, ich kann zaubern und so, dann ist das auf einmal für die total spannend. Und ja, es ist nochmal unterhalb des Niveaus von Bibi gereimt. Aber finde ich sehr faszinierend. Also es funktioniert absolut. Jungs, Mädels, alle können das irgendwie genießen.
Wir haben mehrere Bibis und mussten schon mehrmals auch Folgen bei uns auswechseln. Also wir sind da rege im Folgenaustausch der Audiothek, weil wir die dann so durchgehört hatten, die wir haben. Und wir haben, wie gesagt, alle Bibis, die es so gibt. Und auf jeder ist jetzt mindestens schon zum zweiten oder dritten Mal eine neue Folge drauf. Und ich dachte erst, vielleicht finden sie es vielleicht ein bisschen komisch, weil sie ja an die Verknüpfung gewöhnt sind, ne, diese Bibi mit dem Finger nach oben, das ist eben diese Folge, aber die Kids haben das so schnell drin und dann kommen sie wieder mit der Bibi angerannt und sagen, so, die Folge haben wir jetzt auch schon viermal gehört und die nächste Folge. Und dann darf ich immer wieder austauschen und ich freue mich aber ehrlich gesagt selber, weil ich dann so durchschmökern kann und selber gucken kann. Na, also wie gesagt, die Geisterkatzenfolge habe ich noch nicht gefunden, aber so meine Lieblingsfolgen habe ich alle schon mal drauf gespielt.
Cool.
Ich kann wirklich auch das total bestätigen, was Jeppe gesagt hat. Meine Ältere, die wird jetzt nächstes Jahr 4, die macht halt auch die Hexenreime. Also die kann schlecht reimen, die kann Ene Mene sagen und dann sagt sie immer irgendwas, sie reimt nicht, sie sagt Ene Mene und dann sagt sie irgendwas und dann sagt sie Hex Hex und verhext immer ihre kleine Schwester und die kriegt halt auch mit, dass es halt irgendwas ist, was sie jetzt eigentlich nicht möchte und kann aber noch nicht sprechen und sagt dann immer mir nein Hex, mir nein Hex und das ist wirklich ganz, ganz süß mit anzusehen.
Von daher glaube ich einfach, Kuchen, Hex, Hex.
Auch Bibi ist deutsches Kulturgut und sollte von allen draufgestellt werden.
Punkt.
Period. Punkt.
Meine Meinung.
Period.
Sehr gut. Ja, also ja, wer stellt runter?
Es sind leichte Storys. So, wer einen wahnsinnigen Anspruch an super komplizierte Handlungsstränge oder eher komplexere Handlungsstränge hat, der findet die da nicht. Und Punkt. Auch Punkt. Das ist vielleicht das einzige Manko. Und wie gesagt, und eingefleischte Bibi-Fans, die denken, dass Bibi Blocksberg in einem kleinen Reihenhaus wohnt mit einem schönen Garten, die sind bei der Folge 1 auf jeden Fall erstmal überrascht.
Ach, sieht die nochmal um?
Ich dachte das immer. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wo sie wohnt, aber ich hatte sie immer so in diesem, das war für mich Neustadt, war dieses kleine Vorörtchen, heile Welt. Und Barbara Blocksberg hatte für mich auch rote und nicht blonde Haare. So, das hat die erste Folge bei mir auf jeden Fall alles hinterlassen. Ihr merkt.
Ja, aber wie gesagt, ab Folge 8 wird gelauncht.
Okay, ja. Danke.
Zu Barbara Blocksberg gibt es ja auch den schönen Satz, Sarah, wollte ich dir nochmal sagen, Barbara Blocksberg sieht genauso aus, wie eine liebevolle Mutter auszusehen hat. Etwas rundlich um die Hüften.
Was? Okay, können wir jetzt bitte blond. Auf einen anderen Toni? Ich weiß gar nicht, was Jeppe damit sagt. Bin ich nicht rundlich oder keine liebevolle Mutter? Das klären wir nach dieser Folge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn Jeppe und in der nächsten Folge nicht mehr dabei ist, hat das nicht überlebt. Ja,
dann wissen wir alle, wieso. Genau. Nee, ich wollte damit gar nichts andeuten. Ich fand das.
Lass uns das nicht weiter vertiefen. Stattdessen lass uns doch zum dritten Toni gehen, auf die grüne Box, den Janosch, den kleinen Tiger, die Panama-Geschichte und weitere Folgen in einer Minute vorgetragen von Jeppe, garantiert mit einem Abschlussreim. Aber mal schauen, wie er heute geht. Mal sehen.
Nee, als hätte ich es geahnt, dass heute einfach nichts zu gewinnen ist in diesem Trio, wo die Sarah einfach so unglaublich poetisch vorgelegt hat. Ich fange einfach mal an. Ich habe hier tatsächlich, den Tiger-Toni dabei. Ich habe ihn in der Hand. Er hat für mich erstaunlicherweise, wenn man ihn dreht, erstaunlich dichtes schwarzes Haupthaar. Das würde ich nachher gerne mal mit euch vertiefen, wie ihr das so seht. Er ist wunderschön und hat vor allen Dingen aber auch gleich drei Geschichten drauf. Und zwar aus der, wie ich finde, tollsten Männer-WG aller Zeiten. Nämlich vom kleinen Tiger, logischerweise, und vom kleinen Bären. Geschichte 1 ist also der Klassiker von 1978, der auch Horst Eckert, wir kennen ihn alle als Janosch, international zum Durchbruch verholfen hat. Und von eben dieser wunderschönen Reise kündet, hören wir gleich noch von. Aber was bei unseren Janosch-Tonis überall der Fall ist. Die haben, was man leicht vergisst, auch noch weitere Geschichten drauf. Und hier sind nochmal wirklich zwei besonders schöne. Das ist, einmal ist das Guten Tag, kleines Schweinchen. Eine kleine Geschichte, als der Tiger lieber mit dem Schweinchen spielte, als sich um das Abendessen zu sorgen. Und noch die Geschichte von der Flaschenpost. Das ist eine, als der Bär eine Geschichte über die Großväter von Tiger und Bär erzählt und dann geraten sie in Streit und das ist wunderschön. Man hört schon, alle drei verhandeln gewisse Aspekte von Freundschaft und das auf so unnachahmliche Art und in dieser unnachahmlichen Janosch-Sprache, die man einfach, finde ich, auch nicht imitieren kann, die einfach nur Janosch kann. Und ich würde sagen, also aus meinem Herzen, ich wünsche jedem Kind, dass sie die Bekanntschaft mit Tiger und Bär einmal machen können, denn um es mit den Worten des Großmeisters zu sagen, wer so einen Freund hat, braucht sich vor nichts zu fürchten.
Aber es war mindestens ein Zitat, wie schön.
Ja. Ja, ja, und das war was für ein tolles Zitat. Also ich muss sagen, der Janosch-Toni ist für mich allein schon aus einem Blickwinkel der unvergesslichste, weil wir den so 2016, als wir die Toni-Box an den Markt gebracht haben, haben wir den immer wieder auch draufgestellt, um ihn dann irgendwie mitzunehmen, um den Leuten das zu zeigen. Und dieses, wir tanzen vor Freude am Anfang, das ist so ein geflügeltes Wort aus der Zeit geworden, wo wir uns dann auch mit begrüßt haben. So, ne? Marius, schöne Grüße an Marius Henning an der Stelle. Und das ist halt einfach, die ganze Geschichte ist für mich einfach wahnsinnig toll. Also wie du schon sagtest, dieses Unnachahmliche und dieses, gerade in der ersten Geschichte wird das so, war auch so stark rübergebracht, dieses, dann braucht man, wenn man das und das zur Hand hat, braucht man sich nicht zu fürchten. Dann ist doch alles super. Das finde ich wirklich fantastisch bei der Panama-Geschichte.
Das finde ich auch. Also der Janosch hat eben sowas, ich glaube, lakonisch nennt man das irgendwie. Es sind wenige Worte, kurz. Moritz, ich sehe das doch, wenn du so Gesten machst, das ist fies. Du kannst es ja googeln, was das heißt, aber mit wenigen Worten schafft er das eben und mit diesen eigentlich sehr kurzen, schlichten Sätzen, die also so in der Satzstruktur vermeintlich simpel sind, aber er schafft das so unglaublich, so Wahrheiten, die man einfach nur so an die Wand tackern möchte, irgendwie darzustellen. Und für mich kann das keiner so. Also ich finde, diese Sprache ist ganz außergewöhnlich und auch diese Art, wie der auf Geschichten blickt und Charaktere zeigt.
Für mich war das ganz toll, das zu hören, weil vielleicht sagt ihr jetzt, ich hatte eine traurige Kindheit, aber Janosch gab es bei mir zu Hause halt als Buch. Und da war es halt irgendwie schön, auch weil die Stimmen und alles und wie diese Geschichte erzählt ist, so wahnsinnig schön ist. Also da sind ja auch sehr bekannte Sprecher drauf. Jeppe, du hast wahrscheinlich die Hintergrundinfos vielleicht noch.
Da habe ich eine Frage. Wird da Janosch mit Neustadt verbunden? Ich hatte nämlich einen kleinen Diskurs mit meinem Mann, der sofort sagte, oh, Benjamin Blümchen. Dann sage ich, nein. Und dann habe ich extra nicht nachgeguckt und dachte, vielleicht können wir es hier im Podcast aufklären. Ist ein Sprecher dabei, der eigentlich
nein.
Benjamin Blümchen spricht?
Das ist der Benjamin Blümchen, ist doch unser Edgar Ott, oder nicht?
Ja.
Ist es vielleicht ein Erzähler von Benjamin Blümchen? Er hat nicht gesagt, das ist Benjamin Blümchen, aber...
Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Erzählerstimme dieselbe Stimme, wie ein bekannter Actionstar hat, und zwar Chuck Norris. Also quasi Chuck Norris.
Da Janosch. Hat er sich vertan zwischen Benjamin Blümchen und Chuck Norris. Ich meine, das ist ja also
ja,
das
kann vorkommen.
Kleine Abweichung.
Ja.
Also, aber mir ging es genauso. Also Moritz und ich scheinen nahezu aus derselben Generation zu kommen. Und ich hatte das Buch und kenne das Buch und kenne die Zeichnungen. Die fand ich als Kind total toll und wirklich total schön. Das war eins der Bücher, die ich total mit der Stimme meiner Mutter verbinde. Und fand es aber jetzt auch total schön, das mal von anderen gesprochen zu hören. Und habe da direkt irgendwie, also das war irgendwie cool jetzt. Aber ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich eigentlich gerade in der ersten Geschichte relativ schnell bei diesem, naja, wo rennen sie denn hin? Und dann enden sie ja irgendwie auch wieder da, wo sie angefangen haben und war dann so, da hätten sie direkt bleiben können. Und dann sagt der Sprecher,
du meinst, da
ja
hätten sie gar nicht, genau.
Genau, sagt er noch, wer jetzt denkt, sie hätten doch da bleiben können, wo sie, der verpasst eben diesen ganzen Weg. Und da habe ich mich wirklich so einen Moment ertappt gefühlt und dachte, mein, da habe ich so simpel gedacht und dachte, ich wäre schlauer als alle anderen. Und dann werde ich eines Besseren belehrt und man sagt mir, naja, manchmal ist halt der Weg auch das Wichtige. Fand ich eine total schöne Moral auch aus dem Ganzen für alle, die sich für einen Moment für schlauer gehalten haben.
Was ja mal vorkommen kann, Sarah.
Na, danke.
Und damit verrate ich auch gleich einen Großteil meiner Recherche. Und das ist tatsächlich, es gibt eine, ich glaube, schon 10 Jahre alte Doku über Janosch, der ja eigentlich nicht viele Interviews gegeben hat. Und man merkt auch an jeder Stelle in diesem Ding, dass er sich nicht als Medienfigur begreift, die jetzt Auskunft geben muss. Aber das heißt, gibt's auf YouTube und in Mediatheken. Wo ich bin, ist Panama. Und da wird er so ein bisschen über seine, so an Stationen seiner Kindheit begleitet. Das ist also wirklich sehr sehenswert, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Er hatte keine einfache Kindheit. Und was ich sagen wollte zu konkret Panama, der Geschichte, die wirklich seinen Durchbruch auch gegeben hat, hat er so schön erzählt, dass er eigentlich, also er war Kinderbuchautor, nicht sehr erfolgreich mit den ersten Werken, und hat sich dann gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Kitschbuch. So, jetzt will ich mal das hier so Mainstream, und sagt dann auch so schön, dass die Weiber, da sollen die Weiber bei heulen. Und da braucht's dann einen Kuschelbär und dann braucht's eine Reise und ja, dann schreibe ich halt sowas. Das hat ihn aber auch genervt. Und es ging nicht so richtig voran. Und dann hat er sich spontan dazu entschieden, einfach mal einen Koffer zu packen und zum Flughafen zu gehen, nach Ibiza zu fliegen. Da war er sich aber... Wie man das halt dann so macht. Und das war ihm da irgendwie aber auch nicht so lieb. Und es war auch immer noch weiter frustrierend. Und er hat aber dann da die Leute beobachtet. Und auch weil er Heimweh hatte, hat er dann irgendwie diese Erkenntnis gefasst, dass tatsächlich es eigentlich bei dem Reisen ganz viel darum geht, eigentlich einen neuen Blick auf seinen Heimatort zu kriegen und gar nicht um den Ort selbst, sondern dass man sich nochmal selbst anders betrachtet. Und dann versteht man ja auch wirklich, dass er, also das hat er eben in diese wundervolle Geschichte gegossen, die eigentlich das ja genau zum Ausdruck bringt, wie man es besser irgendwie nicht machen könnte. Dass es irgendwie eigentlich geht es darum, sein eigenes Leben und den Stand da drin im Zuhause nochmal zu entdecken. Das finde ich einfach sehr, sehr cool.
Super, fand ich, das ist sehr schön zusammengefasst, finde ich, also super. Das ist wirklich das Tolle an dieser Geschichte auch, dass dieses Gefühl kommt einfach rüber. Ne? Ich glaube tatsächlich für jung und für alt gleichermaßen. Also hoffe ich zumindest. Ich möchte noch mal eine Runde zu den, ich bin ja immer großer Fan von guten Namen in Kinderhörspielen. Und da ist der kleine Tiger, der kleine Bär sind jetzt vielleicht nicht ganz so stark, aber ne, der Günther Kastenfrosch, der Kaspar Mütze und was der nicht alles für tolle Namen hat. Und ich, ne, Jeppe, erinnerst du dich noch? Das war einer der Gründe auch, warum wir diesen Podcast überhaupt angeschubst hatten. Weil wenn mich irgendwie letztes Jahr auf der Weihnachtsfeier hatte der liebe Kollege Roman von der Geschichte vom kleinen Bären gesagt, hey, habt ihr die Geschichte von Jochen Gummibär? Wie heißt er nochmal?
Ja, wie heißt der Gummibär?
Jochen Gummibär, glaube ich, ja. Ne? Kennt ihr Jochen Gummibär? Das ist auf der, Jochen Gummibär kenne ich nicht. Ja, das ist auf der kleinen Bärgeschichte. Und das ist irgendwie...
Das ist da drauf, das weiß keiner. Das müsst ihr den Leuten mal sagen. Genau. Und so, was da alles noch so drinsteckt. Ne? Und das war auf dem Weihnachtsmarkt. Und da haben wir gedacht, ja, stimmt. Podcast.
Das, also, wie findet ihr das? Also der Löwe mit der blauen Hose zum Beispiel kommt, glaube ich, in der zweiten Geschichte vor. Ich finde das total toll. Geht das nur mir so?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das ist ja auch was für die Kinder dann wahnsinnig einprägsam ist. Ne? Also da sind ja ganze Schulklassen und so nach benannt. Ich weiß es nämlich, weil mein Sohn in einer Tigerentenklasse war im ersten Schuljahr. Und das prägt sich total ein für die auch. Und deswegen auch hier wieder total toll gemacht. Wir hatten, glaube ich, auch schon mehrere Beispiele, wo das einfach super gelungen ist. Wir sprachen ja mal über den Dimpfelmoser. Und auch hier passt es wieder hervorragend. Und ist auch wichtig. Da sind wir weg vom Bibi Blocksberg und mal so ein bisschen kreativer unterwegs.
Ja, man muss sagen, dass die Tigerente schon so das erfolgreichste Spin-off aus dem Janosch-Universum ist, oder? Einfach auch, also ich finde die Tigerente an sich einfach auch eine wahnsinnig brillante Idee. Also es ist halt nicht der kleine Tiger oder der kleine Bär, sondern es ist einfach eine Tigerente. Und also die begleitet, also Sarah, wir sind ja fast eine Generation. Also der Tigerentenclub, das war eine große Sache damals.
Absolut.
Das stimmt.
Ist es auch heute noch tatsächlich. Also ich war überrascht, weil man natürlich jetzt in unserem Alter nicht mehr so viel davon mitbekommt. Aber wenn man da mal so durchseppt, dann sieht man, den Tigerentenclub gibt's auch immer noch. Und wenn wir jetzt, ne, wir haben jetzt alle Geschichten aus unserer Kindheit und auch ja alle 2-3 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, es ist ein paar Jährchen her. Und trotzdem auch die Tigerente und der Tigerentenclub hat's über diese Generation geschafft und immer noch eine Relevanz.
Und ich glaube, das schließt damit wieder an, Sven, was du meintest, dass eben diese Namen so universell gut sind. Also es würde sich die Tigerente nicht durchsetzen und Tigerentenklasse, wenn es nicht einfach ein brillanter Name in der Simplizität ist.
Ein Ding übrigens, was den Herrn Autor ein bisschen nervt, dass er auch oft auf die Tigerente reduziert wird, weil das ja wirklich das ikonischste und irgendwie weitverbreiteste und vermerchandiste irgendwie ist. Bis hin dazu, dass Maybrit Illner, glaube ich mal, 2009 die Tigerentenkoalition für als Begriff für eine schwarz-gelbe Koalition gebracht hat. Und spätestens da muss man sagen, ich glaube nicht, dass das im Sinne des Schöpfers war. Hat sich zum Glück nicht richtig durchgesetzt.
Ach, schade.
Packen wir das hier das auch noch gut aus.
Die Tigerentenkoalition.
Das ist ja quasi wie so ein Callback von vor 2 Folgen mit Mozart und der Zauberflöte. Irgendwie die kommerziell erfolgreichste Oper, die er am wenigsten mochte.
Ja.
Das ist der Preis des Erfolges.
Ja. Ich glaube, Kurt Cobain mochte es auch nie mehr Smells Like Teen Spirit spielen. Naja, wie auch immer. Ich hatte mir eine Szene, so hatte ich mir beim Hören nochmal rausgegeben, weil ich das auch, das finde ich so ein Beispiel für die Janosch-Sprache. Das ist in der zweiten Geschichte, wo das Schwein den Tiger fragt, wann hast du Geburtstag? Die Tiger antwortet, Mittwoch. Und das Schwein sagt, und ich im August. Das passt doch. Es ist einfach, ja, so einfach kann die Welt sein, ne? Und, aber alle sind, ja, perfekt, passt super.
Ja, und das Schwein ist jetzt aber auch kein, das Schwein ist jetzt aber auch kein irgendwie leuchtendes Beispiel für einen emanzipierten Frauentyp.
Das mag sein, aber tatsächlich finde ich, das ist immer dieses bei Janosch so, auch so, dass er so nah am sinnfreien, aber irgendwie doch harmonischen irgendwie so Sätze so zusammenbringt. Und also ich finde irgendwie so Sachen, die darf auch nur Janosch. Also ich glaube, die würden, also so heutige Geschichten würden bei ganz vielen Lektoren irgendwie sofort durchfallen. Also das ist so, beispielsweise dieses, was ich super genial finde, das ist in der Panama-Geschichte, wo dann immer so dieses Tiger und Bär, habt ihr denn die Flaschenpost gesehen? Ach, habt ihr nicht? Ja, Pech gehabt. Und dann ist das so, also wo man immer sagen würde, du kannst nicht ein Element bringen und diese Geschichte und das nicht zu Ende ausbuchstabieren, sondern einfach so fallen lassen und so. Geht nicht. Aber so bei Janosch hat das so genialische Momente, wo man halt einfach so, das darf der. Also das ist so, irgendwie ist der so der Helge Schneider unter den Kinderbuchautoren, finde ich. Der darf so, der darf einfach ein Unikum sein, der darf das. Und das ist geil.
Er darf auch zum Beispiel sagen, dass nicht nur der Tiger und der Bär, sondern auch der Erfinder Janosch Waldbeerenkompott mit Honig als Lieblingsnachspeise hat. Das fand ich auch irgendwie ganz schön, dass er sich dann an der Stelle nochmal einmal in die Geschichte so mit reinbringt.
Kleines Cameo. Also, ein Cameo-Auftritt.
Ja,
genau.
Ja.
Ja, Jeppe, Janosch wollte ich schon sagen. Jeppe, wer stellt den Toni drauf und wer stellt ihn wieder runter?
Also ich hoffe einfach, dass ihn jeder draufstellt. Ich finde so, ich habe ihn mitgebracht, weil ich kann mich gar nicht an den Moment erinnern, wo Janosch in mein Leben getreten ist. Er war einfach irgendwie durch die Serien, durch die Bilder, durch Poster, Kalender, alles. Es war halt immer da. Und ich hoffe, dass das eigentlich für jeden irgendwie in gewisser Weise funktioniert. Ich würde halt tatsächlich sagen, ich hoffe, dass man ihm das, was ich eben angesprochen habe, vielleicht gibt es Leute, die das eine oder andere Exzentrische irgendwie ihren Kindern nicht zumuten wollen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau eine Zeit lang immer die Seite umgeblättert hat, wo der Fuchs eine Party mit der Gans feiern wollte, die so neben ihm legt. Also so, das ist halt so Janosch-Dinger, da könnte, und es gibt noch manch schrägere Werke von Janosch, vielleicht, also ist es dem einen oder anderen zu abseitig oder so, aber ich hoffe nicht, weil das ist so für Kinder ab jeden Alters schön. Aber jetzt habe ich viel geredet. Was meint ihr?
Total. Super, super schön. Ist bei uns tatsächlich auch ein Toni, der gern auch zum Einschlafen gehört wird, weil diese Stimmen einfach so schön sonor und nicht aufgeregt sind. Also meine Kinder mögen den, obwohl ich glaube, dass sie einfach auch nichts von dem verstehen, was da irgendwie an Wortwitz oder an Charme drin ist. Ich hoffe, das kommt irgendwie in den nächsten Jahren.
Hat auch die perfekte Länge, ne, zum Einschlafen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal thematisiert haben, aber Jeppe ist ja auch hier bei uns der ungekrönte Held der oder König der langen Tonis. Jedes Mal, wenn die Auswahl bekannt gegeben wird, weiß man, egal wie lang der eigene Toni ist, Jepes ist...
Man muss jetzt erstmal einen Tag Urlaub nehmen. Ja,
bring den Satz doch zu Ende. Ich weiß Jepes, gar nicht, was los ist.
Die Spielzeit Jepes Toni ist definitiv höher. Ach, ja. Genau, aber also hat in dem Fall, glaube ich, die perfekte Spielzeit oder Spieldauer für so einen schönen Abend, um einzuschlafen. Also zusätzlich zu eben dem.
Also lang genug, dass er Jepe gefällt und kurz genug, dass die anderen Podcasties nicht die Augen verdrehen, wenn ich den auswähle. Das ist die perfekte Länge.
Okay. Absolut richtig. Du hast da wirklich ins Schwarze getroffen, Jepe. Es war zwar, lass mal so stehen.
Wobei ich muss sagen, ihr habt heute, glaube ich, alle drei ins Schwarze getroffen. Helden der Kindheit, alles drei. Oh, fraglos ist das so. Und das sind auf jeden Fall alles wirklich schöne Tonis, die Kinder auch unbedingt hören sollten. Ich würde mir jetzt, der Jepe hatte mir ein Zitat zugeschickt, das ich jetzt fast schon als Schlusswort verwenden würde. Aus dem Zeitmagazin stammt das. Da wurde Janosch gefragt, hey Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt? Und seine Antwort war, sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben. Und wir sitzen hier auch am Tisch und ich würde mal sagen, wir sind durch für heute. Wir haben die drei Tonis ausgiebig besprochen. Ja, lass uns sagen, wir sind fertig für heute. Ne? Schönen Dank fürs Zuhören, schönen Dank fürs euch dreien, fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss.
Hey, hör gut zu. Stell die Ohren auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Erlebe das, was dir gefällt, in deiner eigenen Welt.